podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Das hier ist übrigens Folge 33. Wenn ihr also Lust auf mehr Forschung habt, dann schaut mal in unser Archiv. Das reicht mittlerweile von A wie Astrophysik bis Z wie Zoologie. Heute kommt der Buchstabe N dazu. Und zwar geht es heute um neuere deutsche Literatur und Medien. Wieder so ein Fach, das ich sofort studieren würde, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste. Ich treffe heute Oliver Jaraus und seinen netten Hund, der unter einem Stuhl döst und wahrscheinlich nicht viel mit Literatur anzufangen weiß. Wir wenden uns also lieber seinem Herrchen zu. Oliver Jaraus ist ein Mensch, dem man wirklich gerne zuhört, wie ich finde. Der Dinge sagt wie...
Es gibt so unglaublich viel zu entdecken.
Und dabei funkelnde Augen hat. Der den Bogen spannt von E.T.A. Hoffmann zu Fight Club, aber dazu später mehr. Jetzt soll er sich erstmal vorstellen.
Mein Name ist Oliver Jaraus, bin 1964 im Allgäu geboren. Ich habe hier in München studiert und habe die Universität tatsächlich nie verlassen, weil sie schon damals eine wunderbar große Universität war und mir alles geboten hat, was mich damals interessiert hat. Also Literaturwissenschaft, Linguistik, dann aber auch vor allem Philosophie, auch in die Psychologie habe ich reingehört. Und ich habe auch ein bisschen mehr Theologie zu Gemüte geführt seinerzeit. Ich bin dann weitergegangen nach Bamberg an die Universität, habe also so den üblichen akademischen Karriereweg genommen und hatte dann das unglaublich große Glück, im Jahr 2005 nach München zurückkommen zu können, an die LMU und nicht nur an die LMU, sondern auch an diesen wunderbaren Lehrstuhl, den vor mir Wolfgang Frühwald innehatte. Und um das große Glück perfekt zu machen, hatte ich dann seinerzeit auch die Möglichkeit, diesen Lehrstuhl hier ganz neu nach meinen eigenen Interessen in das Department einzupassen. Und der Lehrstuhl heißt seitdem Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur und Medien. Also genau das, was mich interessiert.
Interessiert mich auch, brennend sogar. Aber wie genau sieht der Alltag eines Literaturwissenschaftlers aus? Einfach nur Bücher lesen?
Wir Literaturwissenschaftler, also wir Germanisten, wir lesen ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, nicht nur Schiller und Goethe und fragen uns, was die Autoren uns gesagt haben, sondern es geht uns auch um die Frage, welche gesellschaftliche Relevanz haben wir? Was ist denn eigentlich unser Gegenstand? Wie ordnet sich eigentlich Literatur ein in ein gesellschaftliches Leben? Wie ordnet sich Literatur ein in eine große Medienlandschaft? Was passiert denn da eigentlich? Und das ist unsere Fragestellung.
Wir können uns die Literatur also als Mittelpunkt vorstellen, um den alles kreist. Und diese gesamte Umgebung sehen sich die Wissenschaftler an, ordnen sie ein, analysieren sie. Und dann kommt noch die Zeitkomponente hinzu.
Jean-Paul Sartre hat mal einen wunderschönen Ausspruch getan, als er in Paris in seinem Café saß und er sagte, mit dem Glas Rotwein in der Hand und darauf blickend, ich würde gerne über dieses Glas Rotwein hier reden und es sollte schon Philosophie sein. Und so etwas Ähnliches treibt auch uns um. Wir lesen Bücher, wir nutzen das Internet, aber wir sitzen auch vor dem Fernseher und gucken, was da so läuft und wir möchten gern drüber reden und das sollte eigentlich auch Wissenschaft sein. Das hat natürlich auch schon einen anderen Aspekt, den man auch kritisch sehen muss. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur uns Medienangebote anschauen und dann unsere Geschmacksurteile drüber austauschen, sondern es geht uns wirklich darum, unser Leben in einer Medienwelt wirklich sensibel wahrzunehmen und dann zu versuchen, Beschreibungsinventare dafür zu entwickeln. Und das geht gar nicht anders, als dass wir immer darauf blicken, woher kommt denn das eigentlich, also die historische Dimension beachten. Und für meine Begriffe kommt es in der Tat aus dem 18. Jahrhundert, wo sich gewaltige Umbrüche nicht nur in der Gesellschaftsstruktur, sondern auch im kulturellen Leben der Menschen in diesen westlichen Gesellschaften sich abspielen, die heute noch unglaublich relevant sind.
Probieren wir es trotzdem mal einzugrenzen. Es geht ja um neuere deutsche Literatur, also auch um die Gegenwart.
Hat man sich geeinigt darauf mittlerweile, was Gegenwart ist?
Also man hat sich nicht darauf geeinigt, was Gegenwart ist, aber ich kann Ihnen einen Vorschlag machen. Natürlich können wir jetzt ein bisschen mit Zahlen herumknobeln. Zum Beispiel 1945 ist natürlich ein großes Datum. Allerdings muss man ja auch sehen, es ist ein historisches Datum. Es ist ja nicht wirklich ein literaturgeschichtliches Datum. Und man kann sich schon fragen, wie groß ist der Einschnitt 45, wenn man Literaturen anschaut. Wenn man sich anguckt, wie hat Thomas Mann geschrieben, da ist 45 kein relevantes Datum für die ganzen Exilautoren. Natürlich hat sich deren Lebenssituation verändert. Oder wir gucken uns mal ein anderes Datum an, 1989. Natürlich auch ein großes Datum, aber gleichermaßen politisches oder eher ein gesellschaftspolitisches Datum, nicht unbedingt ein literaturgeschichtliches Datum.
Gut, aber wann beginnt denn dann unsere Gegenwart?
Ich würde jetzt folgende Definition vorschlagen. Gegenwartsliteratur ist all diejenige Literatur, die man tatsächlich gegenwärtig erleben kann. Und gegenwärtig erleben heißt, ein Buch sich anzuschaffen und zu lesen von einem Autor, der potenziell präsent sein kann. Heißt, eine Lesung zu besuchen, den Autor tatsächlich zu erleben, wie er sein eigenes Buch an sein Publikum vermittelt, vielleicht sogar in solchen Veranstaltungen mit ihm zu diskutieren. Und ich sehe mit ganz großer Freude, dass in den letzten Jahren die Kooperation beispielsweise hier in München zwischen Literaturhaus und uns hier der Germanistik immer enger wird und dass wir das weiter verfolgen. Also Gegenwartsliteratur ist die Gegenwärtigkeit von Literatur.
Gute Definition, oder? Somit gehört Hermann Hesse nicht mehr zur Gegenwartsliteratur, Günter Grass aber schon. Mich als alte Leseratte interessieren jetzt natürlich Buchtipps. Ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich das jetzt mal kurz einschiebe.
Können Sie uns ein paar Köpfe empfehlen oder nennen, die zu dieser Gruppe gehören?
Oh, da könnte ich Ihnen eine ganze Reihe von Autoren nennen. Jetzt nenne ich gerne ein paar Namen, aber das tue ich sehr ungern, weil ich mit jedem Namen, den ich nenne, 1000 andere nicht nenne, die es genauso verdient hätten. Also eine großartige Autorin, Felicitas Hoppe, Büchnerpreisträgerin, hat jetzt ein grandioses Buch geschrieben, eine Autobiografie, hochgradig fiktional, die alles andere ist als eine Autobiografie, mit dem wunderbaren Titel Hoppe, wo sie wirklich dieses Spiel, sich selbst zu entwerfen, grandios literarisch umsetzt. Eine andere Autorin, Sibylle Levitscharow, die nicht nur fantastische Bücher schreibt, ich erwähne jetzt nur das letzte großartige Buch mit dem Titel Blumenberg, da bezieht sie sich natürlich auf den Philosophen Hans Blumenberg, setzt ihn aber in eine fantastische Konstellation. Diesem Blumenberg von Levitscharow begegnet eines Nachts ein Löwe und er begleitet ihn sein Leben lang. Vielleicht jetzt noch einen dritten Namen, ein kleiner Geheimtipp von mir. Eine Autorin, die aus Kroatien kommt, mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen ist, nur auf Deutsch schreibt, also in ihrer Zweitsprache überhaupt erst Autorin geworden ist, Marica Bodrocic, mittlerweile 3 Romane vorgelegt. Der letzte Roman heißt Kirschholz und Gefühle. Großartiger Text, da beschreibt sie die Erinnerungen an diese Erfahrungen, an den Jugoslawienkrieg, dann an ihre neue Beheimatung in Deutschland, in Berlin, an ihre Reisen und Aufenthalte, beispielsweise in den angelsächsischen Raum, aber vor allem auch nach Paris. Also eine großartige Autorin, die es eigentlich erst zu entdecken gilt.
Da fragt man Herrn Jaraus nach 3 Gegenwartsautoren und er nennt nur Frauennamen. Ist das ein Zufall oder hat es einen Grund?
Das hat natürlich einen Grund, weil weibliche Stimmen in der deutschen Gegenwartsliteratur in der Tat markante Positionen einnehmen. Und es ist wirklich eine interessante Entwicklung. Das kann man genauer untersuchen, woher kommt das. Das läuft auch in ganz bestimmten Konjunkturen ab, die man sehr kritisch sehen muss, denn die werden natürlich auch von der Literaturkritik manchmal künstlich also angefeuert. Also man könnte beispielsweise an dieses sogenannte Fräuleinwunder denken, was ich übrigens einen furchtbaren Begriff finde. Aber der Reigen an Autorinnen ist wirklich bemerkenswert im deutschsprachigen Raum.
Gut, dann hatten wir jetzt 3 Frauen, was mich natürlich sehr freut, und fügen der Ausgewogenheit halber 3 Männer hinzu. Einer ist Heinrich von Kleist. Er hat für Oliver Jaraus eine große Bedeutung, weil sein Doktorvater Kleist-Experte war. Und noch 2 Männer.
Ich würde Ihnen gerne 2 Namen entgegenschleudern und hören, was Sie zu sagen haben. Der eine ist Thomas Bernhard und der andere ist Franz Kafka.
Wie ich da bloß drauf komme.
Also hinter Ihnen guckt der eine schon, weil Sie es gerade seinen Namen erwähnt haben. Beide großartige Autoren zu ihrer Zeit. Was mich an beiden Autoren unglaublich fasziniert, ist nicht, was man vielleicht auf den ersten Blick annehmen könnte, sozusagen ein österreichischer oder sozusagen ein habsburgischer Kontext, sondern ist eher sogar ein literaturtheoretisches Interesse. Also die Frage, wenn wir solche Autoren lesen wie Kafka oder wie Bernhard, die ja nun widerständig sind, die uns einiges ja auch abverlangen, die nicht besonders entgegenkommen sind, die doch einen ganz erheblichen Zwang auf uns ausüben, damit wir uns in ihre Universen einfühlen. Von diesen Autoren können wir lernen, was es überhaupt heißt, Literatur zu lesen.
Was mich an dieser Wissenschaft wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben würde, ist die Tatsache, dass der Forschungsgegenstand beinahe schon wuchernd wächst. Jedes Jahr erscheinen allein in Deutschland über 80.000 neue Bücher. Wann soll man denn die alle lesen?
Das ist eine ganz furchtbare Frage. Umberto Eco, den ich sehr schätze, hat gesagt, wir müssten eigentlich mit einer idealen Schlaflosigkeit gesegnet sein, also keinen Schlaf brauchen und die Nächte zu nutzen können, um Bücher zu lesen. Das ist in der Tat ein Problem. Das heißt, wenn wir über Literatur reden, reden wir über ein kleines Segment. Und die problematische Frage besteht darin, rauszukriegen, wie kommt denn eigentlich dieses Segment zusammen?
Und das ist eigentlich klar. Was ganz klassisch wichtig war und ist, entscheiden die Herren Professoren, die Experten. Was jetzt im Augenblick gerade wichtig und gut ist, entscheiden die Literaturkritiker. Was sich gut verkauft, entscheiden eher die Marketingabteilungen der Verlage und die Bestsellerlisten. Ein weiterer Punkt, den ich schwierig finde in der Literaturwissenschaft. Gibt es wirklich klare Kriterien, was gute Literatur ausmacht?
Bleibt denn in Ihrer Wissenschaft Platz für den Geschmack?
Naja, Geschmack ist eine ganz zentrale Kategorie, auch wieder eine historische Kategorie. Wir sind bei unserem Thema der Geschichtlichkeit, der Historizität. Geschmack spielt immer schon eine Rolle. Und wir können natürlich eine sehr analytische oder fast möchte ich sagen akademische Position einnehmen und können sagen, wir stellen jetzt eigentlich mal unseren eigenen Geschmack zurück und sagen, wir lesen Texte und gucken gar nicht, wie diese Texte bewertet werden. Es macht für uns keinen Unterschied, ob das Höhenkammliteratur ist oder Trivialliteratur. Wir behandeln alle Texte gleich und sagen, naja, diese Texte sind irgendwie entstanden in einem bestimmten gesellschaftlichen, kulturellen Kontext und dafür stehen sie auch repräsentativ, also sie dokumentieren diesen Kontext. Und das können wir in der Tat machen, aber auch das ist, glaube ich, nur eine begrenzte Zugangsweise. Tatsächlich kommen wir um Geschmacksurteile nicht herum. Wir müssen allerdings kritisch mit ihnen umgehen, weil das Geschäft des Wissenschaftlers ist nicht das Geschäft des Kritikers. Also der Kritiker hat Literatur zu vermitteln und das macht er im Medium des Geschmacksurteils. Und wir haben dafür zu sorgen, dass Literatur transparent wird oder dass Literatur bezogen werden kann auf andere Kontexte, Diskurse, Medien.
Bei allem Interesse für die Literatur dürfen wir jetzt aber nicht unterschlagen, dass hier im Institut auch der wunderbare Zusatz und Medien im Namen mitschwingt. Zeit für eine weitere Definition.
Ein Medium ist etwas, was uns etwas wahrnehmen lässt, was wir ohne das Medium nicht wahrnehmen würden. Zum Beispiel ein Fenster ist ein Medium, denn ohne das Fenster würden wir das nicht wahrnehmen, was wir da sehen. Kein Wunder also, dass die Romantik so stark auf das Fenster abhebt. Das Fenster ist tatsächlich ein Medium in diesen Außenraum, diese Transzendenzerfahrung. Gut, das ist alles schon beschrieben. Und dann kann man sich mal die Literatur der Romantik anschauen und dann stellt man fest, das Auge hat eine immense Bedeutung. Also alles, was gesehen werden kann, spielt eine große Rolle und damit spielt auch eine große Rolle das, was man gerade nicht sieht, aber was man sehen will, wohin man blickt. Dann brauchen diese Leute Sehhilfen und dann kaufen sie sich Fernrohre und schauen und dann schauen die Männer auf die Frauen und schauen ganz genau hin und versehen sich trotzdem, weil sie ihre eigentliche Braut als lebloses Automat bezeichnen und den tatsächlichen Roboter als die geliebte Frau anschauen. Ich spreche jetzt von E.T.A. Hoffmanns wunderbarer Novelle Der Sandmann, übrigens aus einer Novellensammlung mit dem Titel Nachtstücke. Da spielt das auch wieder eine Rolle. Und dann sieht man, dass Visualität eine ganz bestimmte Funktion in der Literatur hat. Die wird von der Aufklärung, selbst wiederum so eine visuelle Metapher, übernommen, aber gleichzeitig problematisiert. Erkenntnisprozesse werden in solche visuelle Metaphern umgesetzt.
Zu diesen visuellen Metaphern gehören zum Beispiel auch Schatten oder Spiegel. Und wie die auch in moderneren Medien als dem Fenster, also beispielsweise dem Film, eingesetzt werden, haben wir alle schon einmal gesehen. Man denke an den wohl berühmtesten Schatten in Hitchcocks Psychoduschszene. Filmemacher haben sich immer gerne der Literatur bedient. Und zwar nicht unbedingt der aktuellen Literatur, sondern oft auch viel älterer Stoffe.
Wenn Sie mal das so haben wollen, dann würde ich sagen, eine späte Verfilmung von E.T.A. Hoffmann hat David Fincher vorgelegt mit seinem Film Fight Club.
Oh, okay. Würde er das selber auch so sehen?
Das weiß ich nicht, aber ich denke, es ist eine Nobilitierung für ihn. David Fincher in der Tradition der Romantik. Aber wir müssen ja nicht David Fincher nennen, wir können Christopher Nolan nennen. Oder aber, sagen wir mal, wenn wir jetzt ein Jubiläum hätten, so von 50 Jahren, was fällt mir da ein? Na, James Bond, Skyfall. James Bond begegnet sich irgendwann einmal selbst. Und das noch in einer homoerotisch aufgeladenen Konstellation. Also auch da wieder zwei Helden, die sich eigentümlich spiegeln. Und wo es dann in der Tat darum geht, welcher von beiden überlebt im Grunde genommen diese Konstellation.
Ich wette, das habt ihr jetzt nicht kommen sehen, oder? Aber da sieht man mal, wie weit das Feld dieser Forschungsdisziplin ist. Und es wird immer weiter.
Eine wirklich drängende Frage ist die Frage nach der Interdisziplinarität und nach dem Zusammenspiel unterschiedlicher Wissenschaften, um ein großes Projekt zu verfolgen. Ich klaue mir mal den Namen des Projekts von Michel Foucault, dem französischen Historiker und Philosophen. Der hat gesagt, es kommt darauf an, eine Geschichte der Gegenwart zu schreiben. Und ich denke, dieses Projekt hat nichts an Virulenz verloren. Und ich stelle mir das wirklich so vor, dass wir morgens die Augen aufschlagen und uns wundern über die Welt, in der wir leben und gucken, was uns alles umgibt und versuchen, das in der Tat wissenschaftlich zu erfassen, zu schauen, wo die Zusammenspiele sind. Und natürlich, das Zusammenspiel der Medien ist ganz grundlegender Art, aber auch das Zusammenspiel der Texte, der Zeichen, der kulturellen Prozesse. Und wir haben überhaupt erst angefangen und das angesichts der Komplexität unserer Welt, die offensichtlich immer komplexer wird. Unsere Baustelle wird immer größer und immer faszinierender.
Vernünftig also, sich Unterstützung in anderen Institutionen zu suchen, sich neue Denkansätze anzuhören, Projekte gemeinsam anzupacken.
Was mich in der Tat zurzeit interessiert, sind ganz bestimmte Fragestellungen, die sich interdisziplinär beantworten lassen. Es gibt hier an der LMU ein Zentrum, das nennt sich das Humanwissenschaftliche Zentrum und das hat einen Programmsatz. Und dieser Programmsatz lautet, wir wollen anthropologische Universalia und kulturelle Spezifika in ihrem Zusammenspiel anschauen. Und in diesem Zentrum sind zurzeit weltweit ungefähr 90 Professoren zusammengeschlossen. Und dieses Zentrum hat einen Vorstand, das besteht aus 6 Leuten, unter anderem Ernst Pöppel, der Neurowissenschaftler, oder Armin Nasehi, der Soziologe. Und wir stellen uns ganz bestimmte Fragen und schauen uns an, wie werden diese Fragen in den unterschiedlichen Wissenschaften aufgegriffen. Wir haben jetzt längere Zeit ein Thema verfolgt. Wir haben das Phänomen von Gegenwart und Gegenwärtigkeit untersucht und haben dieses Thema jetzt ein bisschen weiterentwickelt. Zurzeit machen wir alle zusammen ein gemeinsames Hauptseminar mit dem Titel Serialität und Synchronizität.
Nicht erschrecken, das ist eigentlich viel greifbarer, als es der Titel vermuten lässt.
Wir fragen uns, wo in den Gegenstandsbereichen unserer Wissenschaft, also beispielsweise beim Soziologen, bei gesellschaftlichen Prozessen oder Kommunikation oder beim Hirnforscher, bei kognitiven Prozessen oder bei der Physik, in physikalischen Prozessen oder in der Religionswissenschaft, im Leben von Religionen oder bei mir, beim Literaturwissenschaftler, beim seriellen Erzählen, wo gibt es solche Phänomene von Serienbildung? Welche Funktion hat das? Und was bedeutet das wiederum für die Herstellung von Synchronizität?
Ignorieren wir mal die anderen Forschungsbereiche, kommen wir zurück zu Oliver Jahraus. Wie sieht genau diese Fragestellung in seinem Lehrstuhl aus?
In den letzten Jahren erleben Fernsehserien einen unglaublichen Boom. Und man kann sich fragen, woher kommt das eigentlich? Welche Voraussetzungen muss man denn da eigentlich annehmen, dass solche Serien so wunderbar wirken können? Und offensichtlich haben Serien die Fähigkeit, ganz anders zu erzählen, als das Texte, und dazu zähle ich jetzt Bücher genauso wie Filme, können, die einen sehr engen Zeithorizont haben. Also wenn der Zeithorizont erweitert ist, dann kann man andere Sachen machen, die offensichtlich auf den Zuschauer ganz anders wirken.
Der Unterschied wird schnell klar. Ein Film muss alles im Schnelldurchlauf machen, muss die Charaktere einführen, uns Emotionen vermitteln, Handlungsstränge, Spannungsbögen, Hintergrundinformationen an die Hand geben und das alles in wenigen Stunden. Bei einer Serie wird ein Fenster in eine andere Welt geöffnet, immer und immer wieder.
Beispielsweise kann man in Serien, selbst wenn sie fortlaufende Geschichten erzählen, ganz bestimmte Wiederholungsstrukturen einfügen, die in besonderer Weise geeignet sind, ganz bestimmte soziale Konfliktfälle herauszupräparieren, wo man sich über bestimmte Normen verständigen muss. Das ist insbesondere dann interessant, wenn solche Normen verletzt werden. Nehmen Sie beispielsweise mal einen solchen Kotzbrocken wie Dr. House oder aber einen Serien, da taucht das Wort schon auf, Serienmörder wie Dexter. Da haben Sie in beiden Fällen eine Wiederholungsstruktur und dann gibt es ganz bestimmte Konfliktfälle, die man auf die grundsätzliche Frage zurückführen kann, wie funktioniert eigentlich Gesellschaft? Oder um jetzt mal noch ein älteres Beispiel zu nehmen, Lindenstraße, da können diese sozialen Probleme immer abgehandelt. Homosexualität, Nazitum unter bürgerlicher Fassade, Betrug, Ehebruch und ähnliches mehr. Und dann gibt es ein anderes Phänomen, das gegenläufig ist, aber direkt damit zusammenhängt. Man sieht es sehr schön. Jede Woche muss man sich das angucken. Das heißt, das eigene Leben wird nach der Serie getaktet. Und wenn die Serie läuft, ist man synchronisiert. Also man ist dann tatsächlich in diesem Universum drin. Und das ist die Voraussetzung für eine besondere Art von Vermittlung eben dieser Problemstellungen.
Und jetzt wage ich mal einen Vergleich. Für mich sind gute Serien nämlich fast wie gute Bücher. Es fällt mir schwer, ein Buch zur Seite zu legen, dessen Personen ich liebgewonnen habe. Gegen Ende des Buches lese ich immer langsamer, damit ich in dieser Welt bleiben kann. Genauso sehne ich den Sendetermin einer Serie herbei, um wieder in diese Welt einzutauchen. Oder hole mir gleich die DVD und schaue alle Folgen am Stück. Aber das ist ein anderes Thema.
Es geht darum, die Protagonisten zu begleiten und das verändert die Position des Rezipienten gewaltig. Irgendwann ist man selbst Teil des imaginären Universums. Das ist, glaube ich, eines der Erfolgsrezepte von Serien. Und das finde ich das Interessante, das fällt nicht vom Himmel. Das sind offensichtlich narrative Konstruktionen, erzählerische Konventionen, die, jetzt will ich mal sagen, immerhin ein Jahrtausend alt sind und offensichtlich sich bewährt haben.
Mhm. Einen Punkt will ich unbedingt noch erwähnen, wenn es um Oliver Jarosz geht und um seinen Fachbereich. Beide sind nämlich so offen gegenüber verschiedensten Themen, dass sogar das Thema Nachruf sein Plätzchen hier gefunden hat. Jarosz ist nämlich Herausgeber der Internetzeitschrift Medienobservationen. Und da schreibt Jarosz gerne mal Nachrufe auf Amy Winehouse oder Michael Jackson.
Die Medienobservationen haben sich ja zum Ziel gesetzt, auf aktuelle Medienereignisse zu reagieren. Und in der Tat ist der Tod schon ein ziemlich markantes Ereignis, das uns etwas in Erinnerung ruft, was dann eigentlich nicht mehr präsent ist. Also bei Amy Winehouse stirbt im Alter, in dem berühmten Alter von 27 Jahren, wie viele andere Rockstars, Jim Morrison beispielsweise, wo man dann das zum Anlass nehmen kann, mal zu reflektieren, was bedeutet das eigentlich für uns.
Ich wette, Amy Winehouse und Fight Club hätte niemand in dieser Tonspur vermutet, oder? Dann habe ich also am Anfang nicht zu viel versprochen.
Für mich ist es wirklich wichtig, und das versuche ich auch meinen Studierenden zu vermitteln, wir leben in einem kulturellen Kontinuum. Und da gibt es viele Stimmen, aber die Stimmen sind nicht unabhängig voneinander. Und die Art und Weise beispielsweise, wie Madonna auf ein großartiges Repertoire einer religiösen Bildersprache zurückgreift, oder auch Michael Jackson hat es getan, das wäre gar nicht durchschaubar, wenn wir nicht die historische Kompetenz hätten, solche Bildrepertoires auch historisch zurückzuverfolgen.
Also macht es in Oliver Jarosz Sinne. Schaut euch die Welt an, die euch umgibt, und versucht, die kulturellen Zusammenhänge zu erkennen. Und lest mal wieder ein Buch. Ihr merkt schon, die Tonspurforschung ist schon wieder am Ende, obwohl es zu diesem Thema bestimmt noch eine Menge zu erzählen gäbe. Aber vielleicht kommen wir ja irgendwann noch einmal hierher. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet habt und wünsche euch wie immer frohes Forschen. Bis zum nächsten Mal, eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.